Frau Diplom-Ingenieur Regine Anninger arbeitet in der MA 49 Klima-, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien und sie ist dort als Landschaftsplanerin tätig. Da geht es nicht nur um Raumplanung, auch um Naturschutz und Umweltbildung. Ihr Ziel ist es immer wieder, mit ihren Projekten anderen Menschen Freude zu bereiten. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Diplom-Ingenieur Anninger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Sie arbeiten ja in der MA 49 und was ist da genau Ihre Funktion?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht fangen wir so an, was habe ich in letzter Zeit gemacht? Es beschreibt es leichter. Andererseits war da die Umsetzung von Rollstuhl-Parcours am Wienerberg mit Pumptrack. Dann, das war für die Jugendmillion, dann fürs Klimateam haben wir was gemacht beim Schloss Neugebäude. Da haben sie sich gewünscht, mehr Spielplätze, Bänke, bessere Wege. Also es ist eher so Partizipation, also mit der Bevölkerung zusammenarbeiten. Was habe ich noch gemacht? Viele Wiener Wäldchen haben wir umgesetzt. Also wir rutschen mit dem Wald immer ein bisschen näher in die Stadt rein. Und das macht auch Spaß. Und sonst, ja, grundsätzlich Erholungsinfrastruktur. Waldspielplätze in ganz Wien, die Rudis, unsere Selbstbaubänke, das obliegt meiner Verantwortung und auch heute die Gebiete, wenn wir jetzt da sind, also Liesing, 23. dann der 10. Wienerberg und also der 11. Simmering-Kerner zum Gebiet dazu.
Sie sind vom Beruf her eigentlich, kann man sagen, Landschaftsplanerin, ist das
ja,
richtig?
Ja, ganz genau. Die meisten glauben irgendwas mit Forstwirtschaft, weil ich beim Forst- und Landwirtschaftsbetrieb arbeite, aber ich bin tatsächlich Landschaftsplanerin. Studiert man auf der BOKU, ja.
Sie haben ja, Ihre Arbeit, Ihre Masterarbeit, die Sie geschrieben haben, ist zum Thema Umweltbildung gewesen. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr interessanter Aspekt und mit dem beschäftigen Sie sich auch noch ein bisschen, nicht? Oder ist das falsch?
Ja, sehr korrekt recherchiert. Oha, das überrascht mich. Ist da schon einige Jahre her. Ja, Umweltbildung ist ein wichtiger Beitrag zur Besucherlenkung. Und viel recherchiert damals, und Umweltbildung bringt es. Ja, es bringt es wirklich, wenn man mit den Kindern anfängt. Ich habe viele Jahre auf der Waldschule Otterkring mitgearbeitet, andere Führungen gemacht, in der Lobau auch. Ja, und das ist ein gutes Mittel, wenn man jetzt an Lehrpfad denkt oder an Tafeln oder an Spielplätzen oder sonstiges. Da lenkt man halt die Besucher. Man stellt es dorthin, wo man die Besucher mal empfangen will, wo man es am meisten halt aufhalten lassen will. Und dann verstreuen sie sich im Gebiet. Aber so als erste Abpuffern, vor allem in Schutzgebieten, kann das ganz notwendig sein.
Wenn Sie jetzt Umweltplanung machen im Maurerwald, was sind da eigentlich Ihre konkreten Aufgaben?
Ja, die konkrete Aufgabe im Maurerwald ist es, die Vielfalt an Herausforderungen irgendwie unter ein Dach zu bringen. Das heißt, wir haben 2015 eine Besucherzählung gemacht. Wenn ich es hochrechne, die BOKU hat es mir streng verboten, weil ja nur an 5 Tagen, also 4 Tagen gezählt wurde. Ich habe es trotzdem hochgerechnet, da waren wir schon über 1,7 Millionen Leute. Also viel Besucher, es ist ein Naherholungsgebiet. Jeder kennt sich ziemlich gut aus im Maurerwald. Und es gibt ein Netzwerk, wie ein Spinnennetz an Trampelpfaden. Also das ist einer der Besucher, der Erholungssuchende sucht seinen Raum und Platz. Und dann gibt es aber auch den Naturschutz. Im Maurerwald haben wir den Vorteil, wir haben, naja, durch die Plattenverschiebung damals, wie das Meer weggekommen ist und die Alpen sich aufgefaltet haben, da hat sich viel überlagert, das nennt man heutzutage Küsten- oder Klippenzone. Da gibt es viele unterschiedliche Böden und Untergrund und deshalb gibt es so viel zu schützenswerte Pflanzen. Das ist jetzt, sind jetzt Waldgesellschaften, wir haben auch einen Pflaumeichenwald, wir haben einen Traubeneichen-Hainbuchenwald, wir haben einen Schwarzkiefernwald, oder wo die Schwarzkiefern nur dort vorkommen. Da ist eine bunte Mischung auch von Naturspezial, also Spezialitäten, die gilt es zu schützen. So, und jetzt tut man jetzt. Jetzt hat man viel Besucher, die überall hinwollen und viel schützenswerte Flora und Fauna. Und jetzt versucht man halt auch, wir haben das gelöst dann oder versucht zu lösen mit einem Besuchermanagement, dass wir eine Karte erstellt haben, welche sind die angebotenen Wege, wo sind die Besucher auf angebotenen Wegen gut unterwegs. Und die werden auch vom Förster überprüft wegen der Wegehalterhaftung, aber alles andere bleibt frei zugänglich. Also jeder darf den Trampelpfad nutzen, aber wir sagen, wir bieten nur wirklich ein paar Wege an, das sind eh viele, dort wo auch diese Wegehalterhaftung auch von uns wahrgenommen wird. Das ist, die Haftung ist nämlich noch ein Teil dazu. Und dann gibt es viele Vierbeiner, die den Wald lieben, unseren Wald. Also pro 4 Leute, kann man sagen, wird ein Hund mitgeführt. Das war damals 2015, jetzt sind es wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Ja, wie bringt man das alles unter einen Hut? Und da gibt es eben diese Ansätze, über Tafeln zu informieren. Wo könnt ihr am sicheren Weg gehen? Dürfen tut ihr überall, aber bitte nehmt den Hund an die Leine von den Mountainbikern, bitte bleibt, wenn möglich, auf den vorgesehenen Strecken, bremst runter, wenn ihr Besucher seht, fahrt im Schritttempo vorbei oder grüßt kurz oder hallo, ich bin jetzt da oder was auch immer, aber macht euch bemerkbar. Ich bin selbst auch viel unterwegs und das ist einfach unangenehm. Hat man ein Kind dabei oder sonstiges, wenn die aus dem Nichts aus auftauchen. Die E-Bikes werden auch immer beliebter, die hört man dann nicht und die sind relativ schnell im Vergleich zum Fußgänger. Also wir haben mehrere Wanderer, Jogger. Es ist alles willkommen im Mauerwald und jeder sollte sich eigentlich halt mit Respekt begegnen, dann geht viel.
Was das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, ist, dass der Mauerwald ja auch ein Wirtschaftsraum ist eigentlich, wo ja Holzwirtschaft betrieben wird.
Ja, das muss man dazu sagen, ist ein sehr kleiner Teil. Geht auch gar nicht anders. Die Natur nimmt uns die Holzwirtschaft schon fast ab. Warum? Wir haben ganz trockene Winter. Wir haben jetzt einer der trockensten Winter überhaupt. Ich glaube, wir sind erst bei 25% vom Niederschlag. Das heißt, man kann es mit offenen Augen durch den Mauerwald gehen, sieht man bei den Bäumen einerseits die Eschen, die im Wipfelbereich absterben. Man sieht aber die Eschen, was unten die plötzlich die Wurzeln ohne Erde, also wo es schon kahl da liegen, und man sieht viele umgefallene Eschen sowie Eichen. Das heißt, wenn der Boden trockener wird, wenn er ein Volumen verliert, verlieren die Bäume an Standfestigkeit, dann kränkeln es durch die wärmeren Temperaturen. Vieles fällt kreuz und quer überhaupt. Einfach die Bäume fallen um. Und der Wirtschaftsfaktor ist da sehr gering. Wir haben den Wald, da gibt es ja Einteilung, ob es jetzt ein Nutzwald oder Schutzwald ist. Bleibt bei uns immer noch Erholungswald und Wohlfahrt. Hat hier wirklich absoluten Vorrang. Natürlich ein paar Stämme, die wir auch rausnehmen, die verkaufen wir. Die bieten wir an, die verkauft man zu dem Bestbieter. Das ist auch unsere Aufgabe, ein bisschen drauf zu schauen, dass auch Einnahmen durch den Wald kommen. Und aus dem Holz werden dann halt Möbel gemacht, Böden und so weiter. Das kommt auch noch dazu. Ja. Das ist nicht ganz einfach, diese Balance, weil sich in den letzten Jahren so viel verändert, dass wir eigentlich nur mehr aufräumen, dass wir versuchen, ganz vorsichtig den Wald einzelne Stämme zu entnehmen. Unser Ziel ist es, einen Dauerwald zu erhalten. Dauerwald, was heißt das? Das heißt für die nächsten Generationen, nicht nur für uns, nicht für die nächste, sondern wirklich für die nächsten Generationen. Und wir können nicht garantieren, wie wird es jetzt mit den Temperaturen weitergehen, welche Pilze treten auf, welche Krankheitssymptome. Und wir versuchen einfach so viel Artenvielfalt wie möglich auf den Boden zu bringen. Also wir bringen gar nichts, wir entnehmen einzelne Bäume, machen Lücken, dann kommt wieder ein bisschen mehr Sonne zum Waldboden und man sieht, wenn man genau schaut, ganz viele unterschiedliche Baumarten, die natürlich durch Samen aufkeimen und wachsen. Also wir setzen jetzt nichts nach, wir schauen, was schafft die Natur von selbst mit den jetzigen Bedingungen. Und das hat dann die besten Chancen, dass vielleicht in 20 bis 50 Jahren noch ganz stabile, gesunde Bäume werden. Also wir schauen die Vielfalt und das nennen wir dann Dauerwaldbewirtschaftung.
Es ist so, dass Sie das gesunde Holz sozusagen schneiden und das Totholz, wie es heißt, ja, belassen. Was hat denn das für einen Sinn?
Ja, es gibt da das stehende Totholz. Es klingt so tot, aber da leben ja unzählige von. Ich meine, sehen tut man nur die Spechtlöcher dann von Käfer und unzählige Pilze im Stamm, im Boden. Also die zersetzen das langsam. Das ist das Stehende. Dann lassen wir viel liegen auch, was vielleicht für die Kunden oder für die Erholungssuchenden unangenehm ist, müssen sie da wieder drüber kraxeln und dann liegt da wieder was da quer und warum räumen wir das nicht weg? Warum räumen wir nicht weg? Weil liegendes Holz, wenn es einen Verbund mit dem Boden hat, Feuchtigkeit speichert. Es bleibt liegen, es zermodert langsam und so ein zermoderter, also ein vermodernder Baumstamm saugt viel Wasser, wenn natürlich eins von oben kommt, aber das meiste auch von unten. Es hält Feuchtigkeit am Boden. Und in auch kann ruhig kreuz und quer liegen und dann entsteht ein Mikroklima. Also gerade für die 15 Quadratmeter entsteht ein eigenes Klima am Waldboden und dadurch kommen dann diese, durch den Samen, der im Boden schon schlummert, kommen dann diese Naturverjüngung oder die natürlichen Pflanzen viel besser zum Hochwachsen. Ja, das ist das Totholz eigentlich, also auch Nährstoffe, gell? Alles was wieder abbaut und zerfällt vor Ort, gibt auch Nährstoffe.
Eine gewisse Lenkung planen Sie nicht, also wenn man jetzt sagt, das ist dieser Klimawandel, dass es immer trockener und immer heißer im Sommer vor allem wird, und trockener offensichtlich im Winter, dass man dann ein bisschen lenkt und schaut, dass man, also weil Sie gesagt haben, Sie pflanzen nicht aktiv, sondern Sie schauen, was von selber kommt. Gibt es keine Baumsorten, die da geeigneter wären als andere, dass man die da was anderes pflanzt, oder ist das nicht angedacht?
Derzeit sind wir noch in der glücklichen Lage, dass viele heimische Baum- und Straucharten sehr gut noch wachsen. Wir beobachten. Soll es wirklich notwendig sein, werden wir irgendwann einmal nachpflanzen, aber ich hoffe nicht, dass es so schnell geht, dass wir unsere einheimischen Bäume wirklich da verlieren, das wäre schade. Natürlich gibt es unterschiedliche Kiefernarten, alles was mehr Wärme verträgt, wird vielleicht zukunftsfitter sein, auch im Maurerwald, aber geben wir unseren heimischen Baum- und Straucharten noch ein bisschen mehr Chance, würde ich sagen.
Ja, man weiß ja nicht, was kommt.
Das ganz genau. Also ich glaube, man kann nur beobachten, immer wieder schauen, sind wir noch am richtigen Weg oder geht die Variante gar nicht mehr. Wie gesagt, wir haben gerade rund um die Schießstätte eine wunderbare Tannenverjüngung. Da haben wir ein bisschen Licht geschaffen. Und Tannen ist eigentlich eine Schattenbaumart, aber sie wächst wunderbar. Also das kann man nutzen, solche Potenziale sind einfach da, das sieht man und dann fördert man das.
Wie funktioniert das? Wer geht da durch den Wald und entscheidet dann, wo was gelassen wird oder geschnitten wird? Wie machen Sie das oder wer macht das?
Nein, ich mache es nicht. Das ist der Förster oder die Försterin, der für oder die für das Gebiet zuständig ist und er entscheidet. Und dann unsere Forstleute, also das sind Forstfacharbeiter, die werden dann die Pflegetätigkeiten durchführen.
Und eine Zeit lang war es so, dass Sie da mit Pferden gearbeitet haben, ist das jetzt aber nicht mehr, nicht, oder?
Ja, Sie haben auch heuer wieder gearbeitet. Aha, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur nicht aufgefallen, weil Sie woanders gearbeitet haben. Ja, das ist, ich glaube, Max und Nero heißen die zwei. Und Haflinger Norica, so in die Richtung, ein Mischling. Und die arbeiten deswegen, oder warum nehmen wir sie, weil es einfach sehr, aus unserer Sicht sehr bodenschonend ist. Man kann die Naturverjüngung, die kleinen Pflänzchen, werden nicht so in Mitleidenschaft gezogen, wie wenn du mit einem schwereren Gerät drauf fährst. Und der Waldboden ist eigentlich das Schützenswerte überhaupt, weil im Boden steckt alles, was die Pflanze dann braucht. Ja, das sind unsere zwei Mitarbeiter. Sie arbeiten sehr brav und sehr gerne. Jetzt ist aber Schluss, jetzt ist der Februar, wenn der Februar dann aus ist, ist auch mit den Arbeiten aus, weil dann kommt die Vogelschutzzeit. Mhm. Dann fangen die Vögel an zu brüten und zu turteln und dann Eier legen und da wird nichts mehr geschnitten.
Das ist schön, dass man so Rücksicht nimmt auf die Tierwelt auch, gell, dass das. Und wenn Sie jetzt, wenn irgendjemand jetzt gerne etwas gestalten möchte im Maurerwald, also dass irgendwo ein Bankerl hinkommt oder so, dann wären Sie die Ansprechperson oder wie ist das?
Ja, also sehr gerne mir direkt schreiben oder mich anrufen. Ja, und dann stimmen wir es mit dem Naturschutz auch ab. Das heißt, wenn es auf einer besonders geschützten Wiese ist, mit besonderen Blumen- und Gräserarten, dann muss man halt schauen, ob es nicht einen idealeren Standort gäbe. Also wir sind, das höre ich auch immer wieder, dort der Bankerl da, wir haben einige schon nach aufgestellt, diese selbstgebauten, aber überall bitte im Verständnis, stellen wir auch kein Bankerl auf, weil der zweite Wunsch ist, nehmt der Bank einen Mistkübel und der dritte Wunsch ist dann ein Gackerlsackerl und ein Sackerlspender. Bitte nicht immer alles im geschützten Waldwiesenbereich. Das darf auch selbst mitgenommen werden oder den Müll einfach wieder einstecken. Weil man muss sich vorstellen, jeder Mistkübel braucht auch eine Entleerung. Und dann müsste man mit dem PKW und mit der Pritschen reinfahren. Das sehen die, es stört den Erholungssuchenden genauso. Also es sind so wenig Fahrten wie möglich gemacht werden. Darum sagen wir immer, im Schutzgebiet Waldwiesengürtel, wirklich in den großen Grünräumen von Wien, ist es schon zumutbar, dass man sein Mitgebrachtes, wenn man es dann geausnet hat, auch wieder mit heimbringt. Ja. Und bei den Hundesackerln einfach mitnehmen, das muss man halt dann ein bisschen tragen in der Hand. Ja, aber ich glaube, da wird man eine Lösung finden.
Und wer entscheidet das eigentlich, weil manche Bänke sind wirklich sehr bequem und manche etwas unbequem. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen oder dass das... dass da Unterschiede gibt?
Absolut. Ja. Absolut. Also ja, da müssten Sie mir sagen jetzt, welche Bänke bequem und unbequem sind. Die neueren sind halt ein bisschen kantiger, drücken vielleicht ein bisschen mehr. Ja, die alten, am besten sind die, wo einfach der Baumstamm durchgeschnitten ist und die Lehne so nach hinten gerutscht ist. Das sind die, ja, die finde ich oft sehr bequem. Vor allem, wenn es dann von der Sonne schön angeschienen
ist. Ja, genau, ja.
Ist Holz immer die beste Variante, finde ich. Welche finden Sie unbequem?
Naja, es gibt einige, weil es gibt ja diese ganz fürchterlichen, die praktisch nur Balken ist und man gar nicht sich hinten anlehnen kann. Das ist nicht sehr bequem eigentlich. Und ja, und dann stimmt schon. Ich meine, ich wundere mich oft drüber, weil es ist so, dass man das eigentlich eh sofort merkt, wenn man sich draufsetzt, ob das bequem oder unbequem ist, nicht? Und ich wundere mich, dass manchmal dann doch unbequemere oder halt die auch, weil die viel billiger können die ja gar nicht sein. Ohne Rückenlehne vielleicht ist schon billiger als mit Rückenlehne, nicht? Das muss schon billiger sein.
Natürlich, aber Sie sprechen, glaube ich, jetzt die Jugendbank an. Da steht eine im Hundeauslaufplatz. Das ist entwickelt worden auch mit den Förstern aus der Lobau. Die haben gesagt, die Jugendlichen wollen nicht wirklich sitzen, sie wollen so ein bisschen draufhängen. Also nur mit dem Popschall hinten drauf und Füße auf cool runter. Und das stellen wir gern auf neben Sportplätzen zum Beispiel. Ja? Dass man so halt, oder auch als Erwachsener, wie auch immer, halt diese gern da so ein bisschen abhängt und zuschaut. Ist mehr so, man kann auch schlampig drauf sitzen. Ja, das ist, und dort war es halt angedacht, ich weiß nicht, ob Sie die Bank, ich glaube, ich kenne nur die eine im Hundeauslaufplatz.
Ja, ich habe sie nicht so präsent, aber es gibt solche Bänke jedenfalls ohne. Aber das ist sehr interessant, wenn man das hört, dass es dann offensichtlich Jugendliche gibt, die das gern so haben, nicht? Also das, dann versteht man das auch wieder besser, nicht?
Genau, also, und wir haben es auch Kritik im Hundeauslaufplatz, dass dann die Hunde auf die Tische drauf hüpfen, dort gestriegelt werden, was auch immer, und das halt nicht sehr schmackhaft ist. Und deswegen geht man dann vielleicht dazu über, keine Tische
anzubieten. Aha, verstehe, ja. Genau, aber das ist auch das, genau, die nächste Frage, dass man, manchmal gibt es so schöne Kombinationen mit Tisch und Bank und so, und dann, ja, verstehe.
Ja, Wünsche sind da grenzenlos oft, was man sich wünscht und wozu ist ein Hundeauslaufplatz, das sagt uns auch die Tierschutzombudsstelle, um mit dem Hund aktiv zu sein. Mhm. Es ist jetzt eigentlich nicht so gedacht, das Rastplatzl, wir sammeln uns, wir setzen uns zusammen und haben ein Tratscherl. Und das wird aber oft gern genutzt und ich glaube, dort, wo es passt, ja, passt es genau. Das, ja, also da gibt es unterschiedliche Sichtweisen und wir wursteln uns so durch und versuchen einfach für alle eine annehmbare Lösung zu schaffen. Mhm. Für manche gibt es eben diese Jugendbank und für die anderen haben wir jetzt zwei so herkömmliche Tischbank-Kombinationen aufgestellt, die altbekannt und altbewährt sind.
Noch eine Frage zu Ihrem Werdegang, weil das ja auch für junge Menschen interessant ist. Es ist ja auffallend bei Ihnen, dass Sie wirklich das, was Sie studiert haben, eigentlich wunderbar in Ihrem Berufsleben auch umgesetzt haben. Ist das einfach gewesen, da gleich einen Job zu bekommen mit der Ausbildung dann, oder war das schwierig, da in der MA 49 Forst- und Landwirtschaftsbetriebe, das heißt jetzt, glaube ich, Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetriebe, ja, heißt genau. Jetzt, da unterzukommen?
So wie ich studiert habe, war Landschaftsplanung überhaupt noch relativ neue Studienrichtung. Ja, Landschaftsökologie hat es gegeben. Gut, dann hast du mal studiert, 2 Jahre, dann ist es ein bisschen fad geworden. Dann habe ich nebenbei im Sommer immer schon gearbeitet. Und der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb hat ja in Wildalpen, also dort, wo das Hochquellwasser herkommt, auch große Gebiete und habe dort angefangen, zuerst einmal mit den Kulturdamen, so haben es früher noch geheißen, die wirklich alle möglichen Arbeiten zu machen. Und dann durfte ich schon Aufnahmen, das nennt sie dann Winkelzählproben, wo wir alle Bäume genau aufgenommen haben, Krautschicht, Strauchschicht und Baumschicht. Und das war dann auch sehr interessant, weil das war im Gebirge. Und so bin ich dann über das von Wildalpen, Steiermark, dann nach Wien gekommen und gesagt, na, vielleicht während des Studiums gibt es da auch Möglichkeiten. Und dann bin ich eben zu meinem jetzigen Chef, zum Herrn Weidinger Herbert, kommen und es gefällt mir nach wie vor sehr
ja,
gut.
Ja, das merkt man, wenn Sie darüber sprechen, Ihre Augen leuchten.
Wirklich?
So, ja, man hat das Gefühl, Sie machen das wirklich sehr gern und das ist wirklich ein Geschenk, wenn einem das so gelingt.
Ja, und ich glaube, ohne nebenbei arbeiten hätte ich das Studium nicht weitergemacht, weil es war für mich, ich muss immer was greifen können, ich muss was sehen können, ich bin so der kreative, schaffende Typ. Wenn ich was machen darf und da den Erfolg sehe, dann macht es mir Spaß. Mhm. Nur Theorie, und damals war es eben schwer, auch gute Lehrkräfte waren auch nicht so, ja, es war am Anfang noch, und jetzt hat es ja schon früh etabliert, was man jetzt alles mit Landschaftsplanern macht, das sind überall im Einsatz.
Ja, da waren Sie sehr visionär, dass Sie das gemacht haben, haben Sie schon erkannt, dass das Potenzial hat. Ja, um Sie noch besser kennenzulernen, zum Schluss noch unser kurzer Fragebogen, was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Musik höre ich alles quer gemischt, am meisten nur beim Autofahren oder beim Frühstücken, sonst fehlt mir leider die Zeit.
Gibt es einen bevorzugten Film oder Filmgenre, das Sie gern sehen?
Ein Film, französischen Film, La Chocolat fällt mir jetzt konkret ein. Ja. Mhm. Schauspielerin Boucher oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht.
Ja, und ein Buch, das Sie empfehlen würden?
Eins, was über die Geschichte des Skisports Wien mit Semmering verbindet. Und ich glaube, das heißt Elsas Träume, Elsas Glück von Beate Mali. Mhm. Also etwas, was immer einen Zusammenhang mit Ort und mit Zeitgeschichte ein bisschen zu tun hat.
Interessant, ja. Und eine Lieblingsspeise?
Spaghetti.
Mhm. Eine Lieblingsfarbe?
Grün.
Das ist passt. Und ein Lokal, das Sie empfehlen würden?
Ganz gern. Ich gehe nicht oft essen, aber das ist der Wolfsberger. Das ist ein gemütliches Lokal im 16. Mir schmeckt es einfach unglaublich gut dort.
Ja, eine gute Empfehlung. Ein Urlaubsort, den Sie empfehlen würden?
Ja, wir waren erst in Australien und da kann ich jeden Ort empfehlen. Und ich sage das selten, dass was schöner ist wie Österreich, aber die haben halt viel mehr Strände noch als wir. Deshalb, ja. Australien.
Fahrt man da nicht lang von A nach B in Australien? Ist das nicht so?
Man fliegt.
Ach, man fliegt dann. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Vorfreudig, dass der Frühling kommt.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Augen zu und durch.
Das passt auch. Es gibt immer so schwierige Situationen vielleicht auch, wo man dann immer meistern muss. Gibt es Prominente, mit denen Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Am ganzen Tag? Na, damit es nicht fad wird. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht mit Herrn Michael Häupl oder gemeinsam mit Herrn Ludwig. Ich glaube einfach, seine Aussagen früher und heute noch sind legendär.
Ja. Haben Sie noch eine Vision, was Sie noch erreichen wollen in Ihrem Arbeitsbereich?
Boah, immer wieder Gestaltungen machen, die die Leute glücklich machen, wo man die Freude vor Ort sieht. Das müssen keine großen Dinge sein. Ja, das ist mein weiteres Ziel. Also nichts Grobes, nichts Großartiges. Einfach schauen, was kommt und flexibel bleiben.
Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und auf alle Fälle vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.